ARD Sounds.
Dies ist die dritte Folge von Mary Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs. Falls ihr die ersten beiden noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Ihr findet alle Folgen in ARD Sounds. Dieser Podcast stützt sich auf nachweisbare historische Fakten. Nur wenn uns auch nach intensiven Recherchen keine Quellen vorlagen, haben wir die Ereignisse auf fundierten Vermutungen aufgebaut. So viel dazu und jetzt geht's los. Ihr habt in Folge 2 gehört, wie die Mannschaft der Dei Gratia die auf dem Meer treibende Mary Celeste findet.
Das haben die gesehen, dass da was nicht stimmte. Und dass da Segel flatterten, die nicht richtig befestigt waren.
Da sie niemanden an Bord sehen, gibt Captain Morehouse den Befehl, das Beiboot zu Wasser zu lassen.
Da müsst ihr mal rüber gucken, was da los ist. Ob die da krank unter Deck liegen oder was los ist.
Dass die Mary Celeste zum bekanntesten Geisterschiff der Welt werden wird, ahnen die Männer auf der Dei Gratia in diesem Augenblick nicht. Was sie an Bord der Mary Celeste Unheimliches entdecken, was vor sich gegangen sein könnte und wieso der Fall vor Gericht in Gibraltar verhandelt wird, erfahrt ihr in dieser Folge.
Ihr hört Mary Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs. Ein Podcast von Honig und Gold und NDR Schleswig-Holstein in Kooperation mit der Fähring-Stiftung. Alle Folgen findet ihr in ARD Sounds. Dies ist die dritte Folge. Ein Mythos entsteht.
Ich stelle mir die Situation auf der Dei Gratia in diesem Moment so vor. Alle Mann stehen jetzt an Deck und starren auf die Mary Celeste. Niemand spricht.
Ein Seemann hat gerudert und der erste und zweite Mart von der Dei Gratia sind darüber und dann an Bord. Der John Johnson, der gerudert hatte, ist im Beiboot geblieben.
DeVoe und Wright erreichen um etwa 14 Uhr am 4. Dezember die Mary Celeste. Das sagt DeVoe später unter Eid vor Gericht aus. Gebannt erklimmen sie die Strickleiter, Sprosse für Sprosse. Das Bild, das sich den beiden bietet, könnte unheimlicher kaum sein. Auf Deck ist kein Mensch. Gespenstische Stille. Sie verschaffen sich einen ersten Überblick. Die Masten scheinen in Ordnung. Die Segel sind teils eingeholt und hastig verstaut. Das Tuch flattert lose auf dem vorderen Deckshaus. Es klopft mit seinen Messingösen nervös gegen das Holz. Als wolle es den Männern sagen, beeilt euch. Teile der Takelage hängen über Bord. Die Segel am vorderen Mast sind gesetzt und so eingestellt, dass der Wind von rechts, also grob aus nördlicher Richtung, einfällt. DeVoe und Wright untersuchen das Deck weiter. Sie sehen, dass das Beiboot fehlt. Zudem fehlt das sogenannte Großgaffelfeil.
Das ist die längste Leine an Bord von einem Schiff. Das war bei der Mary Celeste aus den Blöcken gezogen und ein Ende hing über die Kante und war abgerissen.
Die Kompassbox ist verschoben und liegt mit zerbrochenen Scheiben neben dem Steuerrad. Das bewegt sich unkontrolliert hin und her. Jetzt gehen die beiden zum Vorderdeckshaus. Hier steht die Tür zur Kombüse offen. Wright traut sich zuerst rein. Er sieht, dass der Ofen aus der Verankerung gerissen ist. Der Boden ist nass. Auf der Rückseite ist die Kabine mit den Kojen der Matrosen. Zögernd gehen die beiden rein. Auch hier kein Mensch. Vor Gericht sagt DeVoe später,
die Kleidung der Männer war vollständig zurückgelassen worden. Ihre Ölzeugjacken, Stiefel und sogar ihre Pfeifen. Als hätten sie das Schiff in großer Eile verlassen. Ich sage das deshalb, weil ein Seemann solche Dinge normalerweise mitnehmen würde. Besonders seine Pfeife, wenn er nicht in großer Hast aufgebrochen wäre.
Auch in der Kabine der Offiziere finden sie niemanden. Schmucksachen, persönliche Gegenstände wie Briefe und Fotos sind dagegen an ihrem Platz. Selbst das Geld ist noch da. Die beiden rätseln.
Was ist hier los?
Alle Mann im Sturm über Deck gewaschen?
Unwahrscheinlich. Dafür ist das Schiff in einem zu guten Zustand.
Piraten?
Nie im Leben. Die gab es zu dieser Zeit in diesen Breitengraden nicht mehr.
Ja, und Piraten hätten auch keine Wertsachen zurückgelassen.
Jetzt gehen sie ins hintere Deckshaus. Hier haben Captain Briggs, seine Frau und Töchterchen Sophia ihre Kojen. Vielleicht sind dort noch Überlebende. Aber auch hier keine Menschenseele. Was sie sehen, Frauenkleider und Kinderspielzeug. Alles in bester Ordnung. Devaux bemerkt Sarahs Harmonium.
Das Harmonium befand sich genau unter dem Oberlicht, als ich es fand. Es war völlig trocken und unbeschädigt. Es war aus Rosenholz gefertigt. Das Musikinstrument und die Kleidungsstücke und Schmuckstücke, die in der Kabine gefunden wurden, lassen den Schluss zu, dass sie eine Dame von vornehmem Geschmack und vornehmen Gewohnheiten war. Die Kindersachen deuteten auf denselben Schluss hin. Mit Ausnahme einer Kiste, die die Sommerkleidung des Kapitäns enthielt, waren alle anderen Kisten offen, als ich sie in Verwahrung nahm.
Sie finden eine silberne Uhr. Devaux sieht einen Kinderteller mit verschimmeltem Essen. Wahrscheinlich Sophias Frühstück. Das Frühstück der Eltern ist doch nicht zubereitet. Alle Messer und Gabeln sind noch in der Speisekammer, erklärt Devaux später vor Gericht. Eigentlich alles unauffällig. Etwas unordentlich vielleicht für einen Kapitän. Aber aus meiner Sicht ist es das ganz gewöhnliche Chaos einer Familie mit Kleinkind. Und wo ist eigentlich die Bordkatze? Puh-oh-puh. Hat sie sich an Bord versteckt? Oder ist sie auch verschwunden? Devaux wundert sich später vor dem Richter.
Es schien, als sei alles in der Kabine zurückgelassen worden. Als hätte man sie hastig verlassen. Doch alles befand sich an seinem Platz. Mir fiel die Vertiefung im Kapitänsbett auf, als hätte dort ein Kind gelegen.
Jetzt wollen es Devaux und Wright genauer wissen und inspizieren die Kojen.
Look what I found.
Und siehe da, eine Waffe. Ein kurzes Schwert mit auffällig gearbeitetem Griff.
Was da unterm Bett gelegen hat von Italien davon, ist ein Wappen drauf.
In den Griff des Schwertes eingraviert sind Zeichen des Hauses Savoyen, einem Adelsgeschlecht, das über viele Jahrhunderte die Könige Italiens stellte. Briggs hatte ihn wahrscheinlich rund 10 Jahre zuvor während seiner Hochzeitsreise geschenkt bekommen. Und schon bald wird dieses Geschenk zu einem zentralen Beweisstück vor Gericht werden. Devaux jedoch findet bei seiner Inspektion an dem Schwert nichts Auffälliges und legt es zurück. Jetzt schauen sich die beiden die Messe an. Das ist so eine Art Aufenthaltsraum an Bord. Hier finden sie Aufzeichnungen und eine zusammengefaltete Seekarte mit dem Kurs bis zum 24. November, dem Tag des letzten Logbucheintrags. Darin steht, dass die Mary Celeste die Inselgruppe der Azoren hinter sich gelassen hat. Den beiden fällt auf, dass die Segel noch genauso getrimmt sind, wie es im Logbuch eingetragen ist. Und das ist jetzt 10 Tage her. Seitdem hat das Schiff vermutlich herrenlos über 600 Kilometer zurückgelegt, wie Spezialisten des Hydrographischen Dienstes in New York später bestätigten. Das könnte auch erklären, weshalb die Segel teils gerissen sind. Neben dem Logbuch liegt die Logtafel, auf der Kursberechnungen vorgenommen und Notizen eingetragen werden. Wichtige Daten werden dann später sauber ins Logbuch übertragen. Doch dazu kommt es nicht mehr. Die letzte Notiz auf der Logtafel stammt vom 25. November, 8 Uhr morgens. Sie lautet:
Insel Santa Maria erreicht.
Es ist das letzte Lebenszeichen, das sich an Bord der Mary Celeste findet. Hätte Devaux Zeit gehabt, genauer hinzuschauen, hätte er auf der Tafel ganz unten vielleicht die Nachricht des ersten Offiziers Richardson an seine Frau gelesen.
Fanny, meine liebe Ehefrau.
Ich frage mich, warum Richardson diese Botschaft an seine Frau auf die Logtafel schrieb. War es Sehnsucht? Oder war ihm klar, dass das hier eine sehr ernste Lage war und er wollte schlicht die letzte Chance nutzen, seiner Frau zu sagen, dass er sie liebt? Ganz offensichtlich hatten sich alle auf das Schlimmste eingestellt und das Schiff verlassen und selbst das Geld zurückgelassen. Naja, Geld ist auf See nichts wert. Ein Sextant hingegen rettet dir das Leben. Mussten sie fliehen? War es ein Verbrechen? Oder hatte jemand die Navigationsinstrumente absichtlich verschwinden lassen, um den Eindruck zu erwecken, dass das Schiff in Panik verlassen wurde? Und wieso hatte Briggs ein Schwert dabei? Musste er sich gegen seine Crew verteidigen? Dann wäre es Meuterei gewesen. Auf der anderen Seite war es damals nicht ungewöhnlich, eine Waffe an Bord zu haben. Nach dem Durchsuchen der Kabinen ist klar, fast alle Gegenstände von Wert und Nutzen sind noch da. Was fehlt, sind die Schiffspapiere und die überlebenswichtigen Instrumente eines Kapitäns, Chronometer und Sextant. DeVoe und Wright öffnen nun die Lazarettluke. Die ist ganz hinten im Schiff. Das ist so eine Art Kofferraum, nur ein groß. Hier sind die Essens- und Wasservorräte verstaut. Auch hier alles in Ordnung und vor allem alles noch da, wie DeVoe später aussagt.
Es gab reichlich zu essen. Sie hatten, würde ich sagen, Proviant für 6 Monate an Bord.
Zuletzt widmen sich die Männer dem Frachtraum. Die Hauptluke ist dicht verschlossen. Sie laufen über das Deck und inspizieren die kleinere Luke, vorne im Schiff. Der Deckel liegt daneben. Das ist seltsam. Schließlich kann so Wasser in den Frachtraum eindringen. Sie sehen, dass das Wasser etwa 1 Meter hoch im Schiffsbauch steht. Das ist nichts Ungewöhnliches beim Holzschiff. Sie sehen die Fässer mit Alkohol. Verrutscht ist keines davon. Alle scheinen in Ordnung zu sein. Auch riechen sie keine Dämpfe, versichert DeVoe später. Nach etwa einer Stunde kehren sie zurück auf die De Grazia und berichten Captain Morehouse, was sie gesehen haben. Der ist irritiert und vor allem besorgt. Morehouse überlegt, was nun zu tun ist. Er bespricht sich mit seinen Offizieren. Wenn sie die Mary Celeste in den nächsten Hafen bringen, wird sich das für sie lohnen. Der Bergelohn ist sicherlich der Hauptgrund, die Mary Celeste abzuschleppen. Laut den Geflogenheiten auf See bekommen sie dafür die Hälfte vom Schiffs- und Warenwert. Den Männern winken also rund $20.000. Ins Heute übertragen ist das 500.000. Das finde ich jetzt auch gar nicht anrüchig oder so oder unmoralisch. Das hätte bestimmt jeder getan. Aber eine Sache finde ich doch verdächtig. Ihr erinnert euch. Briggs und Morehouse haben sich ein paar Tage bevor die Mary Celeste ausläuft in New York zum Abendessen getroffen. 10 Tage später fährt die De Grazia los, auch Richtung Gibraltar. Allerdings auf einem ganz anderen Kurs. Sie segeln viel nördlicher. Dennoch treffen sich die beiden Schiffe mitten im Atlantik wieder. Das ist doch schon ein seltsamer Zufall, oder? Aber technisch gesehen war das damals unmöglich, sich auf hoher See zu verabreden an einem bestimmten Ort. Es gab ja kein GPS oder solche Hightech-Geräte, wie wir sie heute kennen. Ein Komplott von Briggs und Morehouse ist also ziemlich unwahrscheinlich. Die spannendsten Polit- und Psychokrimis aus der ganzen ARD findest du hier in ARD Sounds. Zum Beispiel im Hörspiel-Podcast Schlechte Gesellschaft. Morehouse beschließt, dass 3 Männer rüber auf die Mary Celeste sollen, um sie nach Gibraltar zu segeln. Das heißt, auf der De Grazia sind nur noch 4 Mann. Ein gefährliches Unterfangen auf beiden Schiffen. Immerhin sind es bis zum berühmten Affenfelsen fast 1000 Kilometer. Und das im Dezember, in der stürmischsten Zeit des Jahres.
Er hat erst nicht richtig wollen, Also weil das nicht so einfach war auch. Er musste ja auch eine Besatzung behalten. Nee, und dann sind die sich aber einig geworden mit 3 Mann darüber.
DeVoe soll die Mary Celeste führen.
Der erste Mart, der hatte ja die Befähigung zum Kapitän. Mhm. Der hatte ja die Prüfung. Der durfte das ja. Und dann hat er sich 2 Seeleute ausgesucht, die besten, die an Bord waren, bei der Dalgardia, und die hat er mitgenommen.
Die beiden Seeleute, die DeVoe mitnimmt, sind Charles Lund und Augustus Anderson. Morehouse überlässt ihnen ein Rettungsboot, ein Barometer, ein Kompass und eine Uhr. DeVoe, der schon zuvor Schiffe geführt hat, packt zudem seine eigenen Instrumente ein. Um ca. 16 Uhr setzen die 3 über auf das Geisterschiff. Ob sie sich Gedanken darüber gemacht haben, was sich an Bord abgespielt hat? Ob sie Angst hatten? Darüber können wir nur spekulieren. Vielleicht haben sie einfach nur ihren Job gemacht. Genug zu tun gab es ja. Die 3 müssen jetzt die Aufgaben erledigen, für die sonst eine Crew von 8 Mann zuständig ist.
Und dann haben die das Ding leer gepumpt und dann haben die Segel so weit zurecht gemacht, wie es ging.
Sie brauchen 2 Tage, bis die Mary Celeste segelfertig ist, bestätigt DeVoe später vor Gericht.
Da hat er das Schiff gedreht und dann sind die beiden Schiffe miteinander Richtung Gibraltar.
Am 7. Dezember setzen sie ihre Reise bei gutem Wetter fort. Sie wollen mit der De Grazia in Sichtkontakt bleiben. So können sie sich gegenseitig helfen, sollte etwas Unvorhersehbares passieren. Und es wird etwas Unvorhersehbares passieren. Kurz vor dem Ziel in der Straße von Gibraltar geraten sie in einen Sturm. Hier, an der schmalsten Stelle zwischen Afrika und Europa, herrschen enorme Strömungen. Alleine das macht das Navigieren schon zu einer Herausforderung. Und jetzt auch noch Sturm. Jedermann muss für 2 anpacken. Segel setzen, Ausschau halten, am Ruder stehen, navigieren. Die Planken knarzen und ächzen. Der Sturm reißt und zerrt an den Segeln. Der Regen peitscht den Männern mächtig ins Gesicht, sodass sie kaum etwas sehen können. Und dann geschieht es. Sie verlieren sich. Jeder Seemann weiß, dass es Situationen gibt, in denen ein Schiff dem Untergang geweiht ist, egal wie gut er segeln kann. Jetzt ist jede Schiffscrew auf sich allein gestellt.
Dann bist du hilflos, dann legst du dich längsseits in die Wellentäler.
3 Mann auf der Mary Celeste, 4 auf der De Grazia, alle Mann in Not.
Du weißt jeden Tag, dass es morgen zu Ende sein kann oder schon in der nächsten Stunde.
Beide Besatzungen wollen den sicheren Hafen von Gibraltar erreichen. Für die beiden Crews ist Gibraltar die Rettung. Gibraltar. Für die britische Krone ist es eine geostrategisch wichtige Hafenstadt, sagt Seefahrtshistoriker Gerrit Menzel.
Und die Straße von Gibraltar ist natürlich, ja, es ist das Nadelöhr, durch das alle müssen. Der Weg in das extrem wichtige Mittelmeer oder eben da hinaus. Zuletzt, warum haben sich denn die Engländer da festgesetzt mit ihrem Empire?
Das britische Empire erstreckt sich damals über alle Kontinente. Alle Urteile und Entscheidungen werden im Namen der Krone gefällt. Die Krone ist sozusagen das Siegel, das allem Gültigkeit verleiht, als stünde Queen Victoria persönlich dahinter. Gibraltar ist in dieser Zeit der militärische Schlüssel zum Mittelmeer, eine Festung, die Handel und Schifffahrt kontrolliert und zugleich als juristischer Außenposten dient.
Die haben ja versucht, überall da ihre Pflöcke einzuschlagen, wo letztlich jeder vorbei musste.
Während DeVoe, Lund und Anderson auf der Mary Celeste noch gegen den Sturm ankämpfen, erreichen Morehouse und seine Männer auf der De Grazia am 12. Dezember den sicheren Hafen. Sie berichten von dem mysteriösen Vorfall auf See, von dem Geisterschiff, das sie erst gefunden und dann im Sturm verloren haben. Die Bestürzung ist wahrscheinlich groß. Sicherlich spricht sich die Nachricht über das Unglücksschiff schnell in den Hafenkneipen herum und die Matrosen orakeln am Tresen darüber, was alles passiert sein könnte. Und dann, ausgerechnet am Freitag, den 13., läuft die Mary Celeste in Gibraltar ein. An der Hafenkante stehen vermutlich Schaulustige und warten gespannt auf das Geisterschiff. Darunter sicher auch Journalisten, die mit ihren Blöcken und gespitzten Bleistiften auf eine spannende Geschichte hoffen. Es ist jener Tag, an dem der Mythos Mary Celeste geboren wird. Und dieser Fall hat alles, was eine gute Geschichte braucht. Drama.
10 Menschen sind spurlos verschwunden.
Rätsel.
What the fuck happened?
Antwort.
Keine.
In Gibraltar setzt der Gerichtsdiener der zuständigen Vizeadmiralität die Mary Celeste umgehend fest. Die nun anstehende Untersuchung soll das Rätsel um die Ereignisse an Bord lösen, um eine Grundlage für den Bergelohn zu schaffen. Das Amtsgebäude ist massiv, aus Stein gebaut, mit schlichter Fassade und Rundbogenfenstern, nüchtern und funktional. Hier macht sich in diesen Tagen ein Mann für seinen großen Auftritt bereit. Generalstaatsanwalt Frederick Sully Flood. Der oberste Rechtsberater, Leiter der Strafverfolgung und Vertreter der Krone in Gibraltar. Sully Flood trägt den Titel Queen's Counsel, ein Ehrentitel für besonders erfahrene und angesehene Anwälte im Vereinigten Königreich. Frederick Sully Flood ist 71 Jahre alt und ein Mann, dessen, Zitat,
Arroganz und Selbstgefälligkeit umgekehrt proportional zu seinem IQ waren. Die Art von Mensch, der, wenn er sich einmal eine Meinung gebildet hatte, nicht mehr davon abzubringen war.
So beschreibt ihn ein Historiker. Sein Vater ist der Londoner Fischhändler Richard Sully. Von seinem Großvater, Sir Frederick Flood, erbt er einige Ländereien und den Nachnamen Flood, den er später zusätzlich annimmt, vielleicht in der Hoffnung, dadurch näher an den Sir zu rücken. An der legendären Universität Cambridge studiert er Jura.
Und der ist aufgenommen gewesen in dem Königlichen Rat, oder wie sich das dann nennt.
Kurz darauf eröffnet er eine Kanzlei in London und erhält den Ehrentitel Queen's Counsel. Aber
er hatte Spielschulden. Und somit war er also eigentlich für den Königlichen Rat nicht mehr tauglich und die mussten ihn loswerden. Und dann haben die ihn einen feinen Job besorgt auf dem Felsen von Gibraltar.
Und dort auf dem Affenfelsen wittert Sully Flood jetzt die große Chance, seinen beschädigten Ruf wiederherzustellen. Am Mittwoch, den 18. Dezember, ist der erste Verhandlungstag. Vorsitzender Richter ist Sir James Cochrane. Der Staatsanwalt ist Frederick Sully Flood. Als Erste treten Oliver DeVoe und John Wright in den Zeugenstand. Sie waren als Erste an Bord der Mary Celeste. DeVoe erzählt akribisch, was er am 4. Dezember erlebt und beobachtet hat.
Ich ging an Bord des Schiffes und das Erste, was ich tat, war, die Pumpen zu prüfen, die in gutem Zustand waren. Ich fand niemanden an Bord des Schiffes.
DeVoes Aussagen füllen in Charles E. DeFays Buch alleine 11 Seiten. Sein Buch von 1942 ist bis heute die ausführlichste Quellensammlung zu diesem Fall. Auch Augustus Anderson wird vor Gericht angehört. Er sagt aus,
die Tür des Vorderdeckshauses stand offen. Die vordere Luke war abgenommen. Alles offen.
Am 20. Dezember werden die Verhandlungen fortgesetzt und das Schiff wird untersucht. Wieder wird DeVoe gehört. Dann der zweite Mart, John Wright. Ihre Aussagen decken sich, notiert der Richter. Auf die Frage, ob ein Sturm einen so heftigen Schaden am Schiff angerichtet haben könnte, dass alle Mann über Bord gegangen sind, antwortet Wright.
Das gesamte Erscheinungsbild des Schiffes zeigt, dass es niemals einer solchen Gewalt ausgesetzt war.
Der Staatsanwalt hat eine andere Vermutung. Er hegt den Verdacht, dass es sich um ein Verbrechen handelt und die Crew der De Grazia sich dem Bergelohn erschleichen will. Also wird am 23. Dezember eine weitere Prüfung angesetzt. Am selben Tag setzt die De Grazia ihre Reise unter dem Kommando von Oliver DeVoe fort. Captain Morehouse bleibt weiterhin in Gibraltar, um der Krone zur Verfügung zu stehen und den Bergelohn zu quittieren. Ich stelle mir vor, welche Szenen sich in diesen Tagen zu Hause auf Föhr und Amrum abgespielt haben. Die Mary Celeste wäre unter normalen Umständen wohl Anfang Dezember in Genua angekommen. Dann wäre es den drei Friesen theoretisch noch möglich gewesen, pünktlich zum Weihnachtsfest zu Hause zu sein. Ob sich die Angehörigen dort schon sorgten, das wissen wir nicht genau. Wir wissen aber, dass am 14. Dezember in der bekannten und von vielen Kapitänen gelesenen Zeitung Hamburgische Börsenhalle die nüchterne Meldung stand:
Gibraltar, 13. Dezember. Die Brig Mary Celeste von New York nach Genua ist herrenlos hier eingebracht.
Wann die Familien auf Föhr von dem Unglück erfahren, das wissen wir nicht genau. Auf Föhr wartet Jusine auf Volkert, ihren Ehemann. Die gemeinsame Tochter Ida ist jetzt 4 Monate alt. Auf Boy wartet seine Verlobte. Und der 14-jährige Ocke Lorenzen vermisst seine 2 großen Brüder. Und die Geschichten, die sie ihm immer erzählen, wenn sie von ihren großen Reisen nach Hause kommen. Auf der anderen Seite des Atlantiks sitzt ein kleiner Junge auf dem Schoß seiner Großmutter und wartet auf seine Eltern. Es ist der 7-jährige Arthur Briggs. Auch er ahnt da noch nicht, dass etwas Schlimmes passiert ist. Celeste Nguyen Falls, die Nachfahren aus der Briggs-Familie, findet das tragisch.
I don't know too much of his story, but it is tragic and sad that his family disappeared.
Ich weiß nicht allzu viel über seine Geschichte. Aber es ist tragisch und traurig, dass seine Familie verschwand und er erwartete, dass sie zurückkehren würde. Doch sie kam nicht zurück.
In Süddorf auf Amrum ist die Situation ähnlich. Hier hofft Anna Bohn auf ein Lebenszeichen von ihrem Mann, Arjen Knut Martens. Bei der jungen Mutter sind die 6-jährige Caroline Christine und die kleine Clara Guste. Sie ist erst ein halbes Jahr alt. Die Angehörigen von Seefahrern auf den nordfriesischen Inseln kennen es, dass Männer auf See bleiben. Diese Angst schwingt bei jedem Abschied mit. Und andere tauchen ganz plötzlich wieder auf. So ein Fall hat es bei uns gegeben. Mein Ururgroßvater Jürgen Rickmers war 1851 nach einem Schiffbruch vor China verschollen.
Und er wurde hier schon 1,5 Jahre vermisst. Es gab ja damals den Brauch, wieder die Kirche noch involviert, Gedächtnisrede. Das kam einer Toterklärung gleich, wie es juristisch gesehen wird, für tot erklärt.
Aber Jürgen Rickmers überlebte. Er schlug sich von Hongkong über Panama bis nach New York durch, zu Lande und zu Wasser. Nach über einem Jahr tauchte er dort plötzlich auf, quasi aus dem Nichts. Solche Erinnerungen gaben den Menschen auf Föhr natürlich Hoffnung. Zurück zu Mary Celeste. In Gibraltar wird das Getuschel immer lauter. Alle suchen nach Antworten. Allen voran Staatsanwalt Sally Flood. Und jeder hat eine Theorie, was passiert sein könnte. DeVoe vermutet in seiner Aussage:
Die einzige Erklärung für das Verlassen des Schiffes, die ich geben kann, ist, dass eine Panik ausbrach, weil man glaubte, das Schiff habe mehr Wasser im Rumpf, als es tatsächlich der Fall war, wie sich später zeigte.
Der Mehrheitseigner der Mary Celeste, James H. Winchester, glaubt an einen tragischen Unfall durch eine Verpuffung von Gasen. Und Sally Flood ist sich immer noch sicher, es liegt ein Verbrechen vor. Am 22. Januar schreibt er einen 3-seitigen Brief an die zuständige Handelsbehörde in London. Darin erklärt er, er habe Beweise für ein Gewaltverbrechen gefunden. Blutspuren auf einem Kurzschwert und am Segel. Dazu ein manipuliertes Alkoholfass. Jetzt ist Sally Flood on fire. Aber so richtig. Er schreibt wortwörtlich:
Meine eigene Vermutung oder Theorie ist, dass die Mannschaft an den Alkohol gelangte und im Rausch des Betrunkenseins den Kapitän, dessen Name Briggs war, sowie dessen Frau und Kind und den ersten Offizier ermordete. Dass sie anschließend den Bug des Schiffes beschädigten, um den Anschein zu erwecken, es sei auf Felsen gelaufen oder in eine Kollision geraten, Damit der Kapitän eines anderen Schiffes, der es vielleicht aus einiger Entfernung erblickte, es für nicht lohnend hielte, zu retten. Und dass die Mannschaft irgendwann zwischen dem 25. November und dem 5. Dezember auf ein anderes Schiff entkam, das nach einem nord- oder südamerikanischen Hafen oder in die Westindischen Inseln unterwegs war.
Und diese Theorie geht jetzt um die Welt. Zuerst zitiert der Gibraltar Guardian aus dem Brief von Sally Flood. Darin wird vorgeschlagen, Maßnahmen zu ergreifen, um das Schicksal der Crew und der Passagiere festzustellen. Die Nautical Gazette schreibt über eine betrunkene Mannschaft, die gemordet haben könnte. Was in Gibraltar gedruckt wird, wird auch in London gelesen. Und von dort aus verbreitet sich der Fall weiter. Über das Telegrafennetz, über Korrespondenzen, über Abschriften und Nachdrucke. Innerhalb weniger Wochen tauchen nahezu identische Artikel in England, den USA und auf dem europäischen Kontinent auf.
Geheimnisvolles Verlassen eines Schiffes auf hoher See.
Kapitän einer Brig vermutlich auf See ermordet.
Eine Untersuchung des Falles wurde umgehend eingeleitet und dauert seither an.
Und während sich die Anschuldigungen von Sally Flood wie ein Lauffeuer verbreiten, lässt der Generalstaatsanwalt Spuren am Tatort sichern. Mit chemischen Analysemethoden untersucht ein Gerichtsmediziner die Blutspuren auf dem Kurzschwert und dem Segel. Ob das Ergebnis unsere Crew und die Führerbrüder am Ende von den Mordvorwürfen entlastet oder Sally Floods Theorie zementiert, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wie in den ersten Folgen habe ich auch für diese einen passenden Song ausgesucht. Gefunden habe ich Mercy Seat von Johnny Cash. In dem Song geht es um einen Unschuldigen, der in der Todeszelle auf den elektrischen Stuhl wartet. Geschrieben wurde der Song übrigens von Nick Cave in The Bad Seeds.
It's made of wood and wire, and my body is on fire. And God is never far away. Into the mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wired. And like a moth that tries to enter the bright eye, I go shuffling out of life just to hide in death a while. And anyway, I never lie.
Mary Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs, ist ein Podcast von Honig und Gold und NDR Schleswig-Holstein in Kooperation mit der Fering-Stiftung von Föhr. Wenn ihr Anregungen und Feedback habt, schickt mir gerne eine E-Mail, bente@honigundgold.de. Produktion Honig und Gold. Buch und Regie Daniel Hauptmann, Robert Klei und Bente Faust. Musik, Komposition und Sounddesign Boy Cassidy. Redaktion und Mitarbeit Benedikt Stubendorf, Lorenz Lorenzen und Vanessa Schneider. Recherche Daniel Hauptmann, Bente Faust, Robert Klei und Mareike Böhmer. Fact-Checking Jan-Markus Witt und Oliver Auge. Es sprachen Bente Faust, Peter Bieringer, Daniel Hauptmann und Jamie Watson.